Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur. Einen wunderschönen, hellen guten Abend, lieber Tobias.
Hallo, Annika.
Ach nein, bist du etwa krank?
Nein, es ist nur so warm.
Ich glaube, ich bin die einzige Person auf diesem Planeten, die sich darüber gerade freut.
Es ist so piepwarm.
Möchtest du trotzdem in einen Brief abtauchen?
Der bringt nur mein Blut in Wallung.
Weil er im Februar spielt?
Nee, weil es Sachen gibt, die ich nicht rausfinden kann.
Oh je, so in Wallung.
Ja.
Wollen wir denn dann mal einsteigen, um rauszufinden, was es ist, was du nicht rausfinden kannst?
Ach, ich glaube, ein Fußbad würde ich gerade lieber.
Vielleicht geht ja beides. Da müssen wir nur kurz einordnen, warum es Geplätscher gibt im Hintergrund.
Nein, wir ziehen das hier jetzt durch.
Ach, ich glaube, es würde dir jeder nachsehen, der uns zuhört.
Ja, aber in den Sesseln kein Wasser.
Na gut, dann fangen wir doch mal an.
Ja.
Weil wer anfängt, wird auch fertig, habe ich mir sagen lassen.
Oha, oha.
Das müsste man vielleicht auch dem Herrn Tolkien mal mitteilen.
Er hat doch angefangen.
Er hat angefangen, das stimmt.
Er hat schon Kapitel 12 geschrieben.
Das war jetzt so ein bisschen Foreshadowing fürs Foreshadowing. Also ein Spoiler für den Spoiler.
Ah, okay.
Aber dazu kommen wir ja dann
später. Gut, dann fangen wir mal an, um da hinzukommen. Die Metadaten. Mhm. Wir schreiben den 10. Februar 1939. Es ist ein Freitag. Ort des Geschehens Northmorrow 20 in Oxford. Tolkien schreibt einen Brief an C.A. Firth und die Besonderheit ist, neben einer kurzen Einordnung von Carpenter, zwei Auslassungen, die, wie ich mir habe sagen lassen, auch in der überarbeiteten Ausgabe nach wie vor vorhanden sind.
Ja, leider. Damit ist es ein sehr kurzer Brief, aber vielleicht angesichts der aktuell grassierenden Temperaturen gar nichts Schlechtes. Schauen wir mal.
Vielleicht sollten wir auch das Wetter von uns jetzt immer mit aufnehmen,
nein.
den Kontext unserer Analyse.
Ja, also aktuell haben wir über 30 Grad, was ja für Deutschland...
Wetter kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt, Anni.
Gut.
Erstmal kommt die kurze Einordnung.
Dann ordne ich das Ganze doch mal kurz ein. Wir befinden uns 8 Tage nach dem letzten Brief. Tolkien ist also nach wie vor 47 Jahre alt. Und ich glaube, das ist auch schon alles, was es zur kurzen Einordnung kurz zu sagen gibt.
Ja, eine kurze Zusammenfassung des Briefes, was relativ schwer fällt, weil er eigentlich ja nur aus 3 kurzen Blöcken besteht. Es geht einmal um das Tektonikum, das er bekommen hat von C.A. Firth in Form eines Tantiemenschecks.
Ich war gerade so verwirrt und dachte so, der hat doch nicht, wenn er krank ist, von Firth ein Tonikum. Was hat der dem, was hast du denn rausgefunden, was der dem geschickt hat?
Tja.
Okay.
Auf jeden Fall geht er nochmal darauf ein, dass er den Text einmal abtippen lassen wird. Und er scheint irgendwie Farmer Giles nicht aufgeben zu wollen in diesem Brief wieder. Und ich glaube, damit machen wir wirklich dann die ganz kurz Zusammenfassung. Wie gesagt, der Brief ist eh nicht so lang.
Ja.
Und wir werden eh fast alles gefühlt zitieren. Von daher, so als ganz kurze Einordnung sei das heute mal.
Vielen Dank.
Ein gewesen.
Dann eskapieren wir doch mal in das Wetter vom 10. Februar 1939.
Oxford. Für Februar gab sich der Tag erstaunlich milde. Bis zu 13,3 Grad, nachts nicht unter 7,8 Grad, Frost, Fehlanzeige. Der Wind hat offenbar kurz sein Tweetjackett ausgezogen. Regen fiel keiner, was in Oxford schon fast als kleine meteorologische Provokation durchgeht. Und auch die Sonne zeigte sich nur minimalistisch mit 0,7 Stunden. Also eher ein kurzer, höflicher Gruß durchs Wolkenfenster als ein wirklich echter Auftritt. Unterm Strich mild, trocken, grau mit Mini-Sonnen-Cameo. Ein Tag, an dem man ohne Bibbern spazieren kann, aber die Sonnenbrille getrost im Schreibtisch lassen durfte.
Hand aufs Herz, Tobias.
Ich würde sofort wechseln.
Wie sehr beneidest du Tolkien gerade um dieses Wetter?
Ja. Ich habe übrigens positives Feedback bekommen bei Game of Thrones, wo ich ja die Zusammenfassung des letzten Kapitels mache.
Ja. Yeah.
Ich habe mir jetzt angewöhnt, sie in ebenfalls dem gleichen Duktus zu schreiben.
Cool.
So leicht süffisant humorvoll im Blick auf das letzte Kapitel.
So wie du hier immer das Wetter präsentierst.
So wie ich hier das Wetter.
Oh, cool.
Und es ist den Leuten aufgefallen.
Oh, schön. Das freut mich sehr. Vielen Dank.
Gerne.
Fürs Wetter und für die Zusammenfassung.
Dann kommen wir jetzt zu Brief 36. Ja, also wir hatten es ja gesagt, es gibt eine kurze Einleitung, eine Einordnung, Kontext könnte man auch sagen, von Carpenter.
Kontext.
Und da bezieht er sich eigentlich nur, oder da gibt er uns den Hinweis mit, dass First am 8. Februar einen Scheck mit den Autorenanteilen am Hobbit an Tolkien geschickt hat.
Mhm.
Und dem Hinweis, dass Mitte Juni das Datum sei, bis dem Alan und Unwin die Texte benötigen, sollte es zur Weihnachtszeit erscheinen.
Ei, ei, ei.
Was, wie ich finde, sportlich ist, wenn man sich überlegt, wie lange es gebraucht hat und wie viele Extrarunden gedreht wurden beim Hobbit.
Mhm.
Also den druckfertigen Satz und Verkaufsfertigstellung in unter 6 Monaten. Also selbst bei meinem Buch war die Abgabefrist für den Text ein Dreivierteljahr. Und wir machen das heutzutage alles digital.
Ja, also mir ist das auch aufgefallen. Und ich habe mir dann gedacht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass Tolkien ja im Brief davor absolut abgelehnt hat, bevor auch nur irgendjemand auf die Idee kommt, ihn als Illustrator nochmal anzufragen, dass er das auf gar keinen Fall leisten kann und wird. Also ne, das komplett ausgeschlossen hat, dass man dann überlegt, entweder man illustriert es gar nicht, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, weil der Hobbit war ja doch ein großer Erfolg. Der Verlag geht ja nach wie vor davon aus, auch wenn Tolkien zwar jetzt seit 5 Briefen oder sowas immer wieder sagt, die Geschichte ist düsterer und erwachsener. Ich glaube, sie gehen trotzdem davon aus, dass es mindestens für Jugendliche geeignet sein wird. Und dann so komplett auf Illustrationen zu verzichten, weiß ich nicht. Vielleicht spekulieren sie aber drauf, halt einen, ich sag mal, Profikünstler zu beauftragen, der dann vielleicht ja auch schneller liefert, als das, was der Autor selber dann im Nachgang noch machen müsste.
Ja, aber das würde ich einfach von vornherein komplett außer Acht lassen. Ich rede einfach nur von den Druckfahren. Losgelöst von irgendwelchen Seiten. Da fällt ihm auf, dass hier noch ein Wort fällt. Da müssen Seiten.
Ach so, meinst du?
Da musst du gucken. Ja. Dass du halt eben nicht wieder ganze Sätze auf die nächste Seite, damit sich bis zum Ende des Kapitels sich nicht alles aufs Neue verschiebt.
Mhm.
Sie waren ja beim Hobbit, glaube ich, auch kurz davor, ich weiß, bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob sie jetzt das komplette Buch einmal neu gesetzt haben, weil es so viele Änderungspunkte von Tolkien gab, oder ob sie es halt einfach, die Fehler einfach nur ausgemerzt haben. Aber das war natürlich auch Arbeitszeit und Stunden.
Ja.
Und dann hast du ja, es ist ja auch nicht so, dass Tolkien den Brief, sag ich schon, den Herrn der Ringe abgibt und jo, so machen wir das. Und dann liest ja nochmal jemand drüber. Dann kommt ein Lektor und dann sagt er, hier fehlt aber noch was. Bitte was nachbessern. Und Tolkien steht ja jetzt auch nicht Gewehr bei Fuß.
Ja.
Und sagt, jo, hier, peng, peng.
Mhm.
Sind die überarbeiteten Seiten.
Ja, darauf kommen wir im Brief gleich auch noch. Finde ich aber schon mal einen sehr spannenden Eingangsgedanken, den du hier mit in den Raum stellst.
Gut, dann lass uns auch mit dem Brief anfangen.
Ja, bitte.
Ich habe so ein Déjà-vu, ich glaube, ich habe das heute schon mal gesagt. Tolkien beschreibt, wie es sich, oder bedankt sich besser gesagt, wie es sich für einen englischen Gentleman gehört, natürlich für den Scheck, den er bekommen hat. Und das war das, was ich meinte. Ich habe so ums Verrecken nicht rausgefunden, wie hoch die Tantiemen irgendwie waren. So generell.
Ja.
Alan und Unwin haben im Regelfall den Modus gemacht, dass es eine Gewinnbeteiligung gab.
Mhm.
Also erstmal werden die ganzen Druckkosten und Co. bezahlt. Und den Rest teilt man dann halt nach einem gewissen Prozentsatz auf.
Mhm.
Oder halt dann auch, wenn man die Rechte verkauft, ist es dann ja eh obsolet, weil dann gibt es ja einen Betrag und dann wird dann entsprechend weitergeleitet.
Ja.
Also da ist nicht bekannt, wie viel Tolkien dafür bekommen hat, aber er spricht halt eben im Deutschen von einem Tonikum.
Mhm. Hier heißt es Tonic. Ja, ich meine, die finanziellen Schwierigkeiten, die hatten wir ja schon im letzten Brief angedeutet gehabt, ne? Oder hat er angedeutet, nicht wir. Also, dass er die gut gebrauchen kann, die Tantiemen, das dürfte klar sein. Aber es wäre schon toll rauszufinden, wie hoch der Scheck war.
Ja.
Also, Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall mal eine Notiz angefangen mit Dingen, die wir in Reading recherchieren möchten, wenn wir dürfen.
Ja, dazu gehört der Brief vom 8. Februar.
Genau.
Ansonsten gehen wir eben kurz weiter in dem Absatz, geht er nochmal auf seine Grippe ein, die jetzt doch nicht so schlimm ausgefallen ist wie befürchtet, ihn aber halt mitten in der Examenstätigkeit erwischt hat, was die ganzen Sachen natürlich jetzt verschlimmbessert hat.
Steht bei dir ganz kurz Examenstätigkeit?
Nein, Examensmüdigkeit.
Oh, sehr schön, weil das hätte mich jetzt gewundert, wie differenziert übersetzt das geworden wäre. Aber das fand ich halt irgendwie auch schön, Examensmüdigkeit so als Zustand und dann kommt da noch eine Grippe drauf. Das ist halt schon einfach Overkill.
Ja, also das kam man alles zusammen. Aber auch wenn die Grippe jetzt nicht so schlimm war, kriegt er jetzt Halsschmerzen. Ob er zu lange in der Klimakammer unterm Klimagerät hing, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ja, also gut geht's ihm nicht, alles zusammen. Und dann kommt auch schon die erste Auslastung nach diesem ersten Absatz. Und dann kommt ein sehr interessanter Absatz, der sich eben auch auf das bezieht, was Carpenter eingeordnet ist. Und da der eh nicht so lang ist, würde ich den gern zitieren. Im englischen Original heißt es, Zitat, I will get my stuff typed and let you have it. And if it meets with approval and does not demand extensive rewriting, I think I shall make a special effort at the expense of other duties to finish it off before June 15th. Zitat Ende.
Zitat, ich werde das Zeug tippen lassen und es Ihnen schicken. Und wenn es Zustimmung findet und nicht vollständig umgeschrieben werden muss, so denke ich, dass ich es mit einer besonderen Anstrengung auf Kosten anderer Verpflichtungen bis zum 15. Juni fix und fertig bekommen kann. Zitat Ende.
Wir dürfen hier wieder, wie beim letzten Brief, nicht die Brille von heute, was den Herrn Ringer angeht, aufsetzen, finde ich.
Ja, und ich finde es echt spannend. Wir sind ja jetzt hautnah dabei,
ja,
zu erleben, woran oder wie es eskaliert ist.
Ja, ja.
Also er ist ja nach wie vor, wir reden noch von 4 Monaten und 5 Tage.
Mhm.
Er ist der Überzeugung, er braucht noch etwa die Hälfte.
Mhm.
Er braucht nochmal etwa das Gleiche, was er jetzt hat, nochmal, und dann ist er fertig.
Ja, also die Hälfte des Gesamt.
Hat er jetzt schon.
Ja.
Und irgendwo, und da bin ich sehr gespannt drauf, auf den Moment, wird es Kaboom machen.
Ja.
Und das nicht, weil er mit Mehl hantiert hat, sondern weil die Geschichte komplett eskaliert.
Ja, die Geschichte und die Geschichte. Das ist gerade so ein schönes Wortspiel, was eigentlich in der Form, glaube ich, auch im Deutschen besser funktioniert, weil im Englischen wäre es ja Story.
Und History.
Und das finde ich, ich habe gerade so ein bisschen so Mini-Gänsehaut. Weil das halt einfach so in ihm und um ihn herum.
Stimmt, die andere Geschichte explodiert auch.
Ja, im wahrsten Sinne. Und eskaliert.
Und auch die haben kein Mehl verwendet.
Glaube ich. Ich habe mich halt bei diesem Absatz halt auch unweigerlich gefragt, was sind denn die Kosten anderer Verpflichtungen? Welche andere Verpflichtung? Lässt er eher sein Unizeug flacken? Lässt er eher private Sachen sausen? Also womit rechnet er zu diesem Zeitpunkt? Nimmt er irgendwelche Extrasachen nicht an? Jetzt hat er ja erstmal einen Check bekommen, wer weiß, wie hoch der ist. Na, dass er vielleicht irgendwelche Korrekturen dann vielleicht nicht macht, die er sonst gemacht hätte, weil er einfach das Geld braucht und in der Zeit dann halt eben schreiben kann. Also das würde mich halt auch total interessieren, was ihm da so vorgeschwebt ist. Also ihm selber ganz privat, ganz persönlich.
Drogen!
Hä, wie kommst du denn jetzt da drauf?
Weißt du, eine Formulierung, die du gerade verwendet hast, dachte ich mir, bin mal gespannt, was er nimmt.
Ach so.
Aber nicht im Sinne von Drogen, sondern im Sinne von, was er halt nimmt, um daran zu sparen.
Ja.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er wirklich Familie vernachlässigt. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass er Geld vernachlässigt, vielleicht dann eher Freundschaften. Dass er dann eher sagt, so, ich habe hier nicht die Zeit, jeden Abend ins Pub zu gehen.
Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist eine der wenigen Annehmlichkeiten, die er sich überhaupt gönnt in seinem krassen, vollen Arbeitsalltag irgendwie, den er hat.
Ne, aber wir wissen ja auch von Christopher Tolkien, dass Tolkien ja auch teilweise bis nachts gearbeitet hat.
Ja, weil er eben abends im Pub saß und sich das nicht nehmen lassen wollte nach Feierabend. Also ist jetzt aber nur eine Vermutung.
Gut, ich rede jetzt von der Geschichte, die Christopher Tolkien als einen seiner letzten offiziellen Auftritte in Frankreich gemacht hat.
Ja.
Und da war jetzt nichts davon die Rede, dass sein Vater vorher saufen war.
Nein, aber es ist halt, also es gibt ja auch bei Skull and Hammond in der Chronology und so gibt es ja Aufzeichnungen darüber, dass er halt an dem einen Tag irgendwie, keine Ahnung, das und das gemacht hat oder die und die Vorlesung hatte und im Pub abends diskutiert mit C.S. Lewis über Kapitel XY, wenn das dokumentiert ist. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er dann halt, wenn er heimkommt, halt noch die Zeit nachts, wenn halt das Haus ruhig ist und sich alles so um ihn rum ein bisschen.
Ja, aber das sind ja keine Verpflichtungen. Also, weißt du, das sind halt, aber also da opfert er ja keine, gut, man könnte jetzt sagen, er verpasst seine Verpflichtung, mit seiner Ehefrau zu schlafen. Also, meine ich noch nicht mal den Beischlaf, sondern einfach im Bett zu liegen und zu schlafen.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass er das zu First schreiben wird.
Nein.
Sondern, dass es da eher darum geht.
Aber ich glaube, deswegen ist es vielleicht schon nachvollziehbar, wenn er jetzt erstmal ein bisschen Geld reinbekommen hat. Wir wissen ja nicht, wie hoch der Scheck tatsächlich war. Ob ihn das vielleicht halt wirklich so ein bisschen dazu bringt zu sagen, okay, ich kann hiermit auch Geld verdienen, mehr als mit den Korrekturen. Ich lasse für die nächsten Semesterferien die Korrekturen bleiben und klemme mich dahinter, diese Fortsetzung fertig zu machen, die ja auch wiederum vielversprechend ist, was Geld angeht. Na, dass da ja vielleicht auch dann nochmal ein Check kommt mit Tantiemen und so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, wie gesagt, ich kann mir das irgendwie bei seinen Uni-Geschichten unglaublich schwer vorstellen, dass er die hat, weil auch unterrichtet ja auch selbst. Ich weiß ja, ob man seine eigenen Klausuren dann einfach abgeben kann oder ob er das machen würde. Er hat einen Doktoranden, den er betreut. Es kann natürlich sein, dass er sagt, er übernimmt keine Zweitlektoraten von Prüfungen. Aber auch hier einfach mal der Hinweis an den Discord, an die Community, wenn ihr eine Idee habt, ohne jetzt zu spoilern, wenn es irgendwie kommt, dann schreibt einfach nur so, ah, das findet ihr nachher im Brief 36, 38, 90 raus, keine Ahnung. Aber wenn dem nicht so ist, lasst doch mal gerne einfach euer Feedback da, entweder unter feedback@tolkiens-briefe.de oder halt gerne im Discord mit den anderen chatten und austauschen. Wir sind mal sehr gespannt, worauf ihr tippt, worauf Tolkien hier anspielt, auf was er verzichten würde.
Ja, den Discord findet ihr unter aunland.chat. Alle Infos und Links wie immer in den Shownotes. Ich glaube ja, so mal ganz Hand aufs Herz, dass Tolkien zwar sich denkt, er könnte irgendwie Sachen weglassen und Platz machen und Zeit schaffen für diese Sachen, aber es wahrscheinlich nicht gelingen wird. Und er schreibt ja von einem Special Effort, den er halt einbringen muss, um das überhaupt alles irgendwie hinzukriegen. Also ihm ist ja schon klar, dass das nicht mal eben so funktionieren wird. Ja, er ist halt Perfektionist, er will halt die Sachen auch nicht liegen lassen. Außer vielleicht Dinklacall Beowulf. Aber das sind so Dinge, wo ich mir denke, das wird nicht funktionieren, lieber Tolkien. Das ist absehbar, dass das alles einfach viel wird.
Wir werden es sehen, die nächsten. Oh, ich sehe gerade, der nächste Brief in meinem Buch ist vom 19. Dezember.
Ich habe da noch zwei dazwischen.
Okay. Ansonsten schrie das nämlich wieder nach einer Interimsfolge.
Ja, also ich habe einen vom März und einen vom September. Ich glaube, da wird es eine Interimsfolge geben, weil wir schreiben einfach
zwei, das. Zwei wahrscheinlich.
Ja, bei September bis Dezember im Jahr 1939, ich weiß ja nicht.
Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war nämlich zu sagen, das werden wir in den nächsten Briefen erfahren. Und dann sagte ich mir so, vielleicht auch nicht. So oder so geht Tolkien dann in dem letzten Kapitel oder im letzten Absatz, der uns zur Verfügung steht, nach einer Auslassung, nochmal auf Farmer Giles raus. Und das fand ich so bemerkenswert, weil ich so das Gefühl habe, so von den Briefen, die wir jetzt hier in der Auswahl haben, dass er schon irgendwie darauf drängt, dass diese Geschichte, also schon, ach, könnte das nicht doch was werden?
Ja.
In meinem Kopf streiten sich gerade so zwei Geister.
Oha.
A, des Geldes wegen.
Ja.
Oder B, der Geschichte wegen. Wobei er dann ja auch weiterschreibt, nachdem er A, bestätigt, dass das Manuskript wieder zurückgekommen ist, oder das Typoskript, steht zumindest im Deutschen, nochmal nachfragt, ob es denn überhaupt was taugt. Er scheint also bis heute noch keine Antwort darauf bekommen zu haben.
Ist auch heftig, oder?
Ja, und halt dann auch so die Frage, ob er denn jetzt noch weitere Geschichten vom kleinen Königreich schreiben soll.
Weil es ja hieß, dass das eine alleinstehend zu kurz ist für eine eigenständige Publikation, ne? Das war, glaube ich, der Hintergrund. Ja, und also ich finde das halt auch so nett, weil wir ja die Geschichten aus dem kleinen Königreich ja jetzt so kennen, wie sie halt heute sind. Und das ist halt auch das, was ich so spannend finde, dass man nicht nur in der Entstehung dieser großen Werke, ne, Hobbit und Herr der Ringe und später ja auch Silmarillion und so beiwohnt und da so mitfiebern kann, sondern halt eben auch die, wie wir sie ja mal ganz liebevoll nennen, die kleineren Werke, da am Rande so mitlaufen. Und es jetzt nicht 10 Briefe nur über Farmer Giles gibt. Und auch hier in dem Brief geht es ja auch nicht nur um den Farmer Giles. Ne? Es geht ja erstmal um die Fortsetzung vom Hobbit und dann hier. Und ich war krank und dann da.
Und dann widmet er ihn doch noch einen großen Absatz
ja.
über das kleine Königreich und ja. die Geschichten. Das ist absolut...
Ich finde es total schön. Also er scheint da schon dran zu hängen. Ich glaube nicht, dass das Tolkien in dem Sinne da nur ums Geld geht. Ich glaube schon, dass das ein Argument ist, sich dann wirklich nochmal mehr dahinter zu klemmen, vielleicht Sachen fertig zu bringen. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ist er auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen als Autor und nicht nur als Wissenschaftler, also als Kinderbuchautor bekannt zu werden. Weiß ich nicht. Kann ich so gar nicht einschätzen bei ihm. Aber dass er dem ja auch nicht ganz abgeneigt sein kann, weil sonst würde er ja sagen, nö, brauche ich hier nichts weiter.
Und ich finde es halt faszinierend, dass Firth so überhaupt nicht drauf eingeht, jetzt seit Briefen.
Mhm. Vielleicht halt auch, weil er nicht kann, weil er halt von oben keine Antwort bekommt. Also da würde ich Firth als Mitarbeiter da auch gerne ein bisschen in Schutz nehmen.
Ja, aber dann würde ich doch trotzdem schreiben, so, ey, ist noch in Klärung.
Ja, netter wär's auf jeden Fall. Vielleicht hat er sowas auch geschrieben und Tolkien will halt jetzt einfach eine Antwort, ja oder nein. Und es ist ungeduldig.
Das kann ich mir bei Tolkien aber irgendwie nicht vorstellen.
Ja, ich weiß nicht. Es zieht sich ja jetzt wirklich schon länger hin mit Bauer Giles. Also ich glaube schon, dass wenn Tolkien was wirklich wichtig ist oder er an etwas wirklich hängt, dass er da mit der Zeit schon auch sagt, ich wüsste jetzt gern mal, woran ich bin. Lohnt sich das da noch Zeit zu investieren? Weil Zeit ist halt super rar und kostbar. Oder halt nicht.
Aber wir können ja, ja. foreshadowen,
ja.
das Buch wird es irgendwann geben.
Ja, das stimmt. Ich finde es halt auch so, wie sag ich das? Also Tolkien macht das ja schon sehr höflich, diese Nachfrage. Und er gibt ja immer die Option mit, dass es eben nicht taugt, nicht gut genug ist, nicht ins Programm passt, nicht lang genug ist, die anderen Geschichten nicht gebraucht werden, was auch immer. Weil er ja jedes Mal, wenn es um Bauer Giles geht, ja immer dazu schreibt, wenn es Zustimmung findet, wenn es passend ist, wenn es euch gefällt, wenn es bla bla bla. Also, dass der Verlag jederzeit sagen kann, also er geht nicht automatisch davon aus, Tolkien, das ist auf jeden Fall der Bestseller. Sondern der Verlag kann jederzeit sagen, nee, du, wir haben es uns angeguckt, ist nicht. Aber er hätte gerne eine Antwort. Und das kann ich total verstehen, diesen Drang. Auch vielleicht nach einem Abschluss oder nach, lohnt sich das jetzt hier noch weiter Zeit zu investieren?
Ja.
Ja, und dann kommt ja noch was ganz Interessantes, weil wir kennen ja die Geschichten aus dem kleinen Königreich, Bauer Giles, Schmied von Großholzingen, Rover Random steht apart, ne?
Ja.
Die Abenteuer von Tom Bombadil, also der Gedichtband, gehört, glaube ich, noch dazu, oder?
Weiß ich nicht. Er war auf jeden Fall im Schuber mit drin.
Genau, ich wollte mich gerade nach dem Schuber schauen. Aber ich glaube, das kleine Königreich ist wirklich nur Bauer Giles und Schmied von Großholzingen, wenn ich mich jetzt nicht ganz, ganz, ganz arg täusche. Aber auch dazu gerne Feedback. Und hier in diesem Brief geht's ja jetzt, er fragt ja dann nochmal nach diesen 2 mehr Geschichten, die noch dazu hinzugefügt werden soll, aus dem kleinen Königreich, ob das wert wäre, darüber nachzudenken. Und dann, ich glaube, ich erweitere mal das markierte Zitat.
Okay.
Ich merke nämlich gerade, das ist sonst irgendwie Blödsinn. Und würde dann nach dieser Nachfrage nach den 2 weiteren Geschichten einfach bis zum Ende, oder machen wir erstmal den Satz und das andere Zitat dann, wenn wir darüber gesprochen haben, sonst wird es zu viel. Zitat: For instance, the completion in the same form of the adventures of Prince George, the farmer's son, and the fat boy Suovitaurilius, vulgarly Suet, and the Battle of Otmore. Zitat Ende.
Zitat: Zum Beispiel in derselben Form ausgeführt die Abenteuer des Prinzen George, Giles Sohn, und des dicken Jungen Suovitaurilius, gemeinhin Suet, und die Schlacht von Otmore. Zitat Ende.
Und das finde ich so interessant, weil soweit ich weiß, haben wir niemals die Abenteuer von Prinz George erfahren, dem Sohn von Farmer Giles. Auch da, ich bin da jetzt nicht so mega drin im Thema. Vielleicht täusche ich mich auch. Und es gibt irgendwo in der History of Middle-Earth oder sonst wo noch Andeutungen oder... Aber das fand ich halt so spannend, weil er hier etwas anbietet, wo wir halt jetzt mit unserer heutigen Brille halt wissen, okay, das ist in der Form halt nicht gekommen, sondern halt was ganz anderes, nämlich der Schmied von Großholzingen mit dem Drachen und so weiter. Und das fand ich halt irgendwie nett, dass hier so ein Hinweis auf etwas ist, was dann scheinbar verworfen wird oder von was anderem, wie sagt man, von was anderem der Platz eingenommen wird oder so.
Ja.
Gut, und dann kommt ein letzter Satz,
den ich nicht verstanden habe.
Ich bin mir auch nicht sicher, weil er auf Englisch ganz anders wirkt als auf Deutsch.
Okay.
Das war ja mein Spoiler aus der letzten Folge. Und ich lese den auf Englisch ganz anders, in einem ganz anderen Zusammenhang wie auf Deutsch.
Ich bin gespannt.
Er schließt sich direkt an die Nachfrage nach den zwei weiteren Geschichten und weiteren Abenteuern von Prince George an und schreibt dann im Englischen, Zitat, I just wonder whether this local family game played in the country just round us is more than silly. Zitat Ende.
Das klingt wirklich ganz anders als das, was im Deutschen rausgemacht wurde. Zitat, ich frage mich doch, ob dieser lokale Familienzirkus, wie er im Lande rings um uns herum gespielt wird, nicht einfach bloß albern ist. Zitat Ende.
Im Deutschen habe ich das so gelesen, als wäre damit etwas völlig anderes gemeint als Farmer Giles, nach dem Motto, ich mache jetzt mal im letzten Satz nochmal ein ganz neues Thema auf und habe das sehr politisch gelesen. Und im Englischen habe ich das niemals angezweifelt, dass es um Farmer Giles geht.
Okay. Ich hätte es auch nicht gewusst, was mit dem Familienzirkus gemeint ist.
Das ist nämlich echt interessant, weil ich habe jetzt auch aus der historischen Einordnung ergibt sich für mich daraus kein Hinweis. Also dass da vor allem, weil er ja um, also die Region oder das Land um ihn herum oder um sie, also um uns herum. Und er schreibt ja an Firth. Der sitzt in London, nicht in Oxford. Ich meine, jetzt sind Oxford und London nicht so weit auseinander wie, was ich, London und Glasgow oder sonst was. Also sie teilen schon irgendwie so eine Region, aber trotzdem, wenn es um einen Familiengeschichten geht, würde ich halt denken so, okay, um Oxford herum. Und da kam ich dann irgendwie so doch eher wieder zu dem, ich sag mal, englischen Gefühl, das ich da hatte, dass es um Farmer Giles geht. Weil da geht's um lokale Familiengeschichten. Family Game, finde ich, ist auch was anderes als ein Familienzirkus. Also die Übersetzung finde ich schon schräg.
Ja, also mich stört einfach nur dieser Satz, wie er im Lande rings um uns herum gespielt wird. Das hat für mich jetzt nichts mit der Geschichte zu tun. Das ist eher so die Jetzt. Also ne, Tolkien ist doch nicht auf dem Stand, glaube ich, dass er in diesen Briefen so aus Sicht der Geschichte schreibt. Weiß ich nicht, kann natürlich auch sein, dass das einfach so ist, ob dieser Familienzirkus zwischen Sohn und Vater und Sud, dieser Zirkus in unserem Land, wie als Chronist einfach die Sache niederschreibt und aus der Sicht des Chronisten berichtet.
Ja.
So, ich hätte hier noch die Geschichte von George, Giles Sohn und den jungen Sud. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht dieser Familienzirkus, den ich hier berichten könnte, liebe Lesende, irgendwie, wie war das hier, wieder im Lande um uns herum stattfindet, finde ich schwierig.
Ja.
So dieser komplette Perspektivwechsel von,
ja,
ich habe hier eine Geschichte, die ich geschrieben habe, die ist fertig, ich hätte noch zwei Geschichten, die ich ergänzen kann, und ohne Kommentar Switch würde er dann nach der deutschen Fassung ins Erzählen, in den Erzählermodus wechseln,
ja,
und aus der Geschichte heraus berichten.
Ja.
Nur von der deutschen Übersetzung ausgehend.
Und das macht er ja schon ganz gerne mal in Briefen, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt zu Firth. Das macht er vielleicht mal bei seinen Söhnen oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorweggreife von späteren Briefen, aber das sind so Dinge, die wir vielleicht auch niemals rausfinden können. Aber ich finde gerade so diese letzten paar Worte, oder wenn man das Ganze einklammert, also zumindest im Englischen die ersten drei Worte und die letzten vier Worte, oder die ersten vier und die letzten vier, auf jeden Fall, was er eigentlich sagt,
ist... Magst du sie dann einfach nochmal kurz wiederholen? Weil ich habe sie natürlich jetzt nicht vor mir liegen.
Ja, also ich habe gerade auch, ob man das überhaupt so stückeln kann, aber es fängt ja an mit I just wonder, also ich frage mich, ob bla bla bla, is more than silly. Ob es mehr ist als irgendwie so eine Spielerei. Und das wiederum beziehe ich eigentlich nur auf Giles oder auf das, was,
ja,
ne? So diese Fortsetzung von Giles mit seinem Sohn und seinem Freund da irgendwie von dem Sohn, von dem George, dass er das irgendwie da drauf bezieht. Also, ne, er schreibt, er bietet an, damit könnte es weitergehen oder das könnte ich dem hinzufügen.
Weiß aber nicht, ob die Geschichte auch wirklich was taugt.
Genau.
So wie es ja auch bei der Hobbit-Fortsetzung, genau, war. Und das ergibt für mich weitaus mehr Sinn, ja, als die deutsche Übersetzung.
Total. Und diese Local Family Game oder lokaler Familienzirkus oder wie es im Deutschen übersetzt, ja, ist, das könnte sich dann halt wiederum, ne, lokal im kleinen Königreich, das ja irgendwie schon inspiriert ist von der Region um uns rum oder der Landschaft oder was auch immer er damit jetzt genau meint, aber dass das halt so lokal ist,
ja,
dass das vielleicht schon zu speziell ist oder zu abstrus oder interessiert sich jemand für George und seinen Freund. Wir werden es wahrscheinlich nicht zu 100% jemals auflösen können, was hiermit tatsächlich gemeint ist, aber dadurch, dass es keine zumindest akut sichtbaren Referenzen aus Tolkiens Leben und Umfeld gibt, von denen ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt, wir, ja, haben die historische Einordnung hier noch vor uns, würde ich das echt auf das Werk beziehen, aber halt nach wie vor mit einem Fragezeichen.
Ja, also nach dem Englischen würde ich es auch auf dem Werk beziehen.
Aber komisch, dass sich das im Deutschen so überhaupt nicht daraus erschließt.
Ist ja aber auch ehrlich gesagt nicht das erste Mal.
Ja, aber es fällt mir halt jetzt hier wieder so extrem auf. Naja, gut, dann kommt nur noch Yours Sincerely.
Ja.
Oder hast du noch irgendwas, nee, zu dem Brief oder zu dem Absatz? Oder?
Würde ich sagen, war ja ein kurzer Brief.
Wer weiß. Für uns auf jeden Fall durch die zwei Auslassungen. Die eine Auslassung, die hinter dem 15. Juni steht, da würde mich ja schon echt interessieren, ob da noch was
konkreter steht.
Konkreter zum Herrn der Ringe.
Vielleicht doch die Familie und dass sie nicht wollten, dass das,
ja,
an die Öffentlichkeit kommt. Dass er bereit war, seine Familie hinten anzustellen.
Das glaube ich nicht. Das traue ich Tolkien auch einfach nicht. Ich glaube eher, dass da vielleicht halt, ja, vielleicht noch mehr so, ich nenne es jetzt mal liebevoll, rumgeraber ist, mit was da noch alles ansteht und was da noch alles und hier noch und da noch. Und
ich meine, Auslassungen sind ja, wie wir festgestellt haben, selten wegen Belanglosigkeiten, sondern meistens, weil irgendwie Infos drin sind, die man nicht haben möchte.
Beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da kürzlich wieder drüber gestolpert bin, dass, ich glaube, es war bei Christina Skull und Wayne Hammond. Ich meine, dass das irgendwie, dass das da, ich glaube, es war Wayne, der in seinem Online-Blog irgendwie was, ich weiß es echt nicht mehr, ich kann jetzt nur noch spekulieren, aber irgendwo habe ich kürzlich erst wieder gelesen, dass die Auslassungen in den Briefen meistens wirklich nur wegen des Platzes und in den seltenen Fällen wegen, okay, wirklich privater. Aber das können wir nicht belegen, darüber können wir auch nur spekulieren. Und die Quelle weiß ich gerade auch nicht mehr mit Sicherheit. Von daher ist es gerade auch alles eher schwierig. Wie dem auch sei, mit dem Brief sind wir durch, oder?
Ja.
Für heute. Ja, die Personen im Brief sind auch kurz und schmerzlos, weil es gibt genau eine wirklich erwähnte echte Person.
Zwei.
Eine.
Zwei.
Eine.
Zwei.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Die erste ist Charles Firth.
Ja.
Der Adressat.
Ja.
Den wir kennen seit Brief Nummer 10 und seit einiger Zeit auch seine Lebensdaten und Mittelnamen und so kennen, dank, ja, dir. Wer ist für dich die zweite Person?
Hatten wir im letzten Brief festgestellt.
Ich stehe auf dem Schlauch.
Merke ich?
Ja.
J.R.R. Tolkien, geboren, oh, am 3. Januar. Der steht auch in dem Brief drin, sogar mit Namen.
Ja, okay.
Er wird also erwähnt.
Mit J.R.R. Tolkien. Er hat es komplett, ja, in Gänze unterschrieben. Ich dachte gerade so, auf was willst du hinaus? Prinz George? Ja, es gibt natürlich einen Prinz George, aber der ist ja nicht gemeint. Es ist ja gemeint, der Sohn von Farmer Giles. Und die fiktiven Figuren, die listen wir ja nur auf, wenn es wirklich nicht eindeutig ist oder missverständlich sein könnte. Nur so wie vor einigen Briefen, als er mal von einer Alice gesprochen hat. Das hätte auch eine reale Alice sein können, aber Alice im Wunderland war gemeint.
Ja.
Hier ist es ja sehr eindeutig, wer Farmer Giles ist, wer Prinz George ist, wer Suet ist und
Prinz
so weiter.
Prinz George war er, bevor er König George wurde.
Wurde er denn jemals König George?
Gab es keinen König George?
In echt jetzt oder im Werk?
In echt jetzt?
Natürlich, mehrere.
Vielleicht lag es ja auch daran.
Mit dem Familienzirkus oder was meinst du?
Nochmal bitte.
Meinst du mit dem Familienzirkus oder was meinst du mit des Luck?
Nein, das war tatsächlich meine erste Überlegung, als ich den Satz gelesen hatte.
Ja.
Ob er damit König George meinte in seiner Zeit, bevor er König war, ob das eine Anspielung auf ihn war.
Hm. Auch das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, weil gerade
Prinz George zu dem Zeitpunkt gab es ja nicht.
Ja.
Von daher war es ja obsolet, aber dadurch, dass ich ja nicht so sattelfest in der englischen Kronhierarchie bin,
okay,
in der Erbfolge,
ja,
war trotzdem mein erster Gedanke in dem Moment, wir reden vom Prinz George, bevor er König George wurde.
Ja, und es ist ja Albert, der zum König wird, aber dann seinen Namen ablegt.
Ja, also wie gesagt, das war alles, was ich dazu an Querschüssen habe. Und damit können wir gerne zur historischen Einordnung kommen.
Ja.
Die ja dieses Mal nur, was waren das, 8 Tage umfasst.
Ja, genau. Und zwar vom, ja noch nicht mal ganz, sondern vom 3. bis zum 10., weil den 2. haben wir bei der letzten Einordnung schon mitgenommen, weil der 2. ist, also der letzte ist ja immer der Tag, an dem der Brief geschrieben ist. Und der 1. ist ja immer der erste Tag nach dem Brief.
So, nachdem du heute mal geklugscheißt hast.
Ich?
Ja, dass es nicht 8 Tage, sondern nur 7 Tage sind.
Ja. Hast du jetzt noch was für den 2. zum Nachreichen?
Richtig.
Ernsthaft?
Nein.
Schade.
Würde ich sagen, fange ich am 3., 8. und 10.
Okay, ich habe am 4., 5., 6., 7., 9. und 10.
Okay, dann fange ich also an.
Ja, bitte.
Ich hätte schon fast gesagt Prost, aber ist falscher Podcast.
Tolkien schreibt einen Brief.
Nee, er nimmt an der Fakultätssitzung teil.
Auch schön.
Und zwar wieder der englischen Fakultät, also am 3. Februar. Das ist der Ausschuss, dem auch Tolkien angehört hatte, 2. Dezember, der damals eingesetzt wurde, um die Bedürfnisse der Fakultät zu prüfen. Du weißt, erinnerst du dich noch, da hatte ich dir gesagt, so der Ausschuss zur Überprüfung sich selbst, was sie besser machen könnten.
Ja, das ist jetzt.
Genau, jetzt legen sie am 3. Februar den Bericht vom 26. Januar vor. Also
oha.
Der Bericht wurde fertig geschrieben am 26. Januar, jetzt wird er vorgestellt.
Mhm.
Der Bericht wird angenommen und Tolkien wird in den Ausschuss berufen, der dazu eine begründete Stellungnahme für die Vorlage beim General Board ausarbeiten soll.
Ei, schau mal, das wäre zum Beispiel sowas, das würde ich streichen. So, wenn ich eh schon keine Zeit habe und lieber schreiben möchte, dann würde ich diese ganzen Ausschusssitzungen einfach sausen lassen. Das bringt nur Arbeit mit sich.
Aber ich weiß halt nicht, wie weit man da nicht auch verpflichtet ist.
Ja, wahrscheinlich ist man das.
So, dann bin ich am 8. wieder dran.
Okay, oh, dann habe ich ja gleich 4, 5 Einträge.
Tja.
Gut. Am 4. Februar explodieren an 2 Londoner U-Bahn-Stationen Bomben der irisch-republikanischen Armee. Und zwar an den Stationen Tottenham Court Road und Leicester Square. Oder Leicester Square, wahrscheinlich besser ausgesprochen. Dabei wurden 7 Menschen verletzt, 2 davon schwer. Gleich am nächsten Tag, am 5. Februar, in Coventry brechen 4 Brände aus, die auch der irisch-republikanischen Armee zugeschrieben werden. Also, dass sie von ihr gelegt worden sind, die Brände. Und am selben Tag, 5. Februar, schließt eine deutsche Antarktis-Expedition ihre Arbeit ab. Die Deutschen geben dem erkundeten Gebiet von etwa 600.000 Kilometer den Namen Neuschwabenland. Also mal was ganz anderes. Am Folgetag, dem 6. Februar 1939, wird Premierminister Neville Chamberlain im Unterhaus mit herzlichem Beifall bedacht, als er erklärt, dass jede Bedrohung, die gegen Frankreich gerichtet ist, die sofortige Zusammenarbeit dieses Landes erfordern muss. Und am 7. Februar wird die Londoner Konferenz zu Palästina eröffnet. Die sogenannte St. James Conference, weil sie im St. James Palast stattgefunden hat, geht vom 7. Februar bis zum 17. März, wird die anhalten, also richtig lange. Großbritannien tritt da so ein bisschen als Moderator auf. Und es soll eben die Situation in Palästina, also die 2. Phase des arabischen Aufstands, so einer Lösung näher bringen. Involviert ist der britische Kolonialminister Malcolm MacDonald.
Also auch ein Posten, den man heutzutage nie...
Krass, ne?
Nicht mehr hat.
Allein dieses Wort Kolonialminister. Aber ja, 39 ist das halt noch gang und gäbe, absolute Realität. Und ich meine, das British Empire, wenn man so möchte...
Ja, weil das war die also ich habe neulich noch ein Video gesehen, die 5 größten, nicht Streitmächte, Gebiete, also von Genghis Khan über irgendwie die Spanier, China, was ja früher auch größer war, als es heute ist,
Ja.
Und da war halt eben das Größte dann das Vereinigte Königreich, also mit den Überseegebieten und Co.
Ja, British Commonwealth.
Ja.
Ja, und darauf waren sie ja auch unfassbar stolz. Also, ne, Queen Victoria oder so wird ja da auch mehrfach zitiert.
Und also egal welches Reich man da jetzt nimmt, es war nicht friedliche Annexion.
Nee. Und es waren auch in den wenigsten Fällen friedliche Unabhängigkeitsprozesse, nenne ich das jetzt mal versuchsweise neutral.
Ja.
Ne, weswegen ja auch die Unabhängigkeit Indiens so einprägsam in die Geschichte eingegangen ist mit Mahatma Gandhi, mit eben dem waffenlosen Widerstand. Aber das führt uns jetzt alles
in eine andere Zeit.
Zu weit, genau. Kommt alles noch. Jedenfalls wird die jetzt am 7. Februar eröffnet, die Konferenz.
Hattest du auch was für den 8.?
Nein, bei mir geht's am 9. weiter.
Gut, dann machen wir hier einen Split. Und zwar, C.A. First schreibt einen Brief an Tolkien.
Nein.
Doch. Und vieles hatte Carpenter ja auch schon seine Einordnung gepackt. Aber es gibt noch ein, zwei interessante Infos aus dem Brief. Und zwar würde Alan and Unwin The Lord of the Rings lieber vor Mr. Bliss und Farmer Giles of Ham veröffentlichen.
Oha.
Außerdem schickt er eben natürlich die Tantiemzahlung für 38 und eine Abrechnung mit. Mhm. Und bietet einen Vorschuss auf Houghton Mifflins fertigen Tantiem für den Hobbit an.
Für die US-amerikanische Version.
Ja.
Cool.
Und darum gehe ich davon aus, dass der erste Absatz, der ausfällt,
ja,
sich genau darauf bezieht. Nicht auf seine Erkrankung oder sonst etwas.
Die Auslassung.
Ja. Sondern halt eben, dass er sich wohl sehr über eine Vorauszahlung der Tantiem freuen wird.
Mhm.
In der aktuellen finanziellen Lage, in der er sich befindet.
Das kann sehr gut sein, ja. Und vielleicht hat man es dann auch aus Platzgründen rausgelassen, jetzt nicht um irgendwas unterschlagen zu wollen, sondern vielleicht, weil es halt dann ja in späteren Briefen irgendwann halt darum geht, dass er sagt, oh, danke für den Scheck.
Ja, nach dem Brief, den wir jetzt haben, in der alten Fassung war es der 19. Dezember, darauf wird er nicht mehr drauf eingehen. Bei den zwei englischen werden wir dann sehen, die in der neuen Fassung sind. Ich bezweifle aber, dass das auch wieder so die kleinen Feinheiten sind. Und auch das darf man nicht vergessen. Das ist eigentlich dein Lieblingsspruch. Diese Briefe waren nie für die Veröffentlichung gedacht.
Ja.
Und zweitens haben wir an der einen oder anderen Stelle auch gesehen, dass Christopher sehr wohl darauf bedacht ist, seinen Vater in einem guten Licht darzustellen.
Ja, was ja auch verständlich ist.
Ist aber dann natürlich, wie ich sagen, Geschichtsrevision. Aber spiegelt halt auch keinen, also auch das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Ich möchte jetzt nicht sagen, er hat die Briefe ja nicht umgeschrieben.
Ja.
Aber manchmal reicht ihnen ja Weglassungen, ein Bild in eine andere Richtung zu lenken.
Ja, ich meine, es ist halt.
Das ist mir nur ganz wichtig noch. Ich möchte nicht sagen, also dieses Werk ist mit Sicherheit nicht von Christopher Tolkien angelegt, um seinen Vater in ein bestmögliches Licht darstellen zu lassen. Aber ich finde, man muss die ganze Sache auch mit einer Prise Salz genießen. Zu wissen, sein Sohn hat zu Lebzeiten natürlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie was Böses auf seinen Vater hätte kommen lassen wollen.
Ja, es ist halt kein von der Familie unabhängiges Werk. Das geht halt auch gar nicht, weil wer besitzt den Nachlass eines Menschen, wenn er Familie hat, ne? Ist ja ganz logisch, dass die Briefe sich im Besitz der Familie befinden. Bei biografischen Forschungen darf man nie vergessen, wer denn den Nachlass verwaltet, in jeglicher Hinsicht verwaltet. Wir wissen als Fakt, dass Christopher und Ronald kein schlechtes Verhältnis zueinander haben. Auch das ist natürlich eine Einfärbung. Zum anderen ist es ja bis heute so, dass die Familie in Form vom Tolkien Estate als Nachlassverwalter ja sehr darauf bedacht sind, Dinge auch zu schützen, zurückzuhalten. Warum haben wir denn bis heute keine Biografie von Tolkiens Bruder Hillary? Na, also das sind ja schon Sachen, die werden ja zurückgehalten. Und das wird seine Gründe haben. Und so ist es halt immer, wenn Familie oder Verwandtschaft, Angehörige, gute Freunde involviert sind.
Ja, gut. Und dann habe ich am 10. noch was.
Gut, ich habe am 9.
Durch die zweite Auflösung.
Die zweite Auflösung, okay. Dann mache ich erstmal den 9. Dann kannst du den 10. machen, weil vielleicht haben wir am 10. dasselbe. Da bin ich mir nicht sicher.
Okay.
Meins hat jetzt nicht direkt mit Tolkien zu tun, aber ich bin sehr sicher, dass Tolkien das mitbekommen haben wird.
Gut.
Okay, am 9. kündigt das britische Innenministerium Pläne an, tausende britische Haushalte in den Bezirken, die im Kriegsfall am ehesten von Bombenangriffen betroffen wären, Also wahrscheinlich große Städte und Ansammlungen drumherum, Industriegebiete und so weiter, mit Schutzräumen auszustatten. Und diese Schutzräume, also die da auszustatten sind oder mit denen die Haushalte ausgestattet werden, das sind so Stahlschutzräume. Im Prinzip kann man sich das wie so eine kleine Gartenhütte vorstellen, aus Wellblech mit so einem runden Dach. Und die, da habe ich ein bisschen recherchiert. Die können dann auch, also die Idee ist, dass man die unter der Erde eingräbt.
Ein Hobbithaus.
Ja, in einer Höhle unter der Erde, so könnte man es tatsächlich.
Da hockte ein Tolkien.
Und schrieb seine Werke, genau. Wir hatten ja den Lord Privy Seal, Sir John Anderson, in der letzten oder vorletzten Folge oder so schon mal.
Vorletzten, glaube ich, sogar schon.
Diesen Lord Siegelbewahrer, genau. Total cooler Titel. Der wird ja beauftragt damit, für den Kriegszustand das Land zu wappnen, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und der ist jetzt hier auch eben am Zug. Und deswegen bekommen diese Stahlschutzräume den Spitznamen Anderson-Schutzräume, weil die halt von ihm sozusagen, weiß nicht, ob sie von ihm konzipiert
worden. Ich hätte ja trotzdem
sind.
Auf Bilbo oder hätte doch die Bevölkerung viel, viel mehr zum Kauf animiert.
Ja. Ja, dafür hätten sie halt den Hobbit alle kennen müssen, ne? Kannst du gleich mitliefern.
Ja.
Ja, wenn du wissen willst, warum das Ding so heißt, bitteschön. Also ich habe auch rausgefunden, wie groß die waren. Interessiert das oder ist das?
Ja, also hätte mich jetzt schon interessiert. Ganz kurz, das war jetzt etwas, das im Prinzip jeder in seinem eigenen Garten verbuddeln sollte.
Zum Beispiel, also es werden Haushalte in diesen im Kriegsfall am ehesten Bomben betroffen.
Wie viel Platz hat da so eine Familie?
Ja. Jetzt wirst du dich gleich ducken müssen. Also das Ding ist ungefähr 1,80 hoch.
Ja.
Also da passt du stehen schon mal nicht rein.
Ja.
1,4 Meter breit.
Okay.
Also nicht mal 1,5 Meter breit und 2 Meter lang. Also nach hinten in die Länge. Und bei der unterirdischen Installation sollten sie 1,2 Meter tief in den Boden eingegraben und anschließend mit mindestens 38 Zentimetern Erde über dem Dach bedeckt werden. Das heißt, wenn das Ding 1,80 hoch ist und du gräbst es 1,20 in die Erde, vielleicht habe ich es auch falsch in meiner Logik falsch verstanden, aber dann guck doch immer noch irgendwie so 60 Zentimeter hoch. Das heißt, du buddelst das in deinem Garten ein, musst dann mindestens 38 Zentimeter, warum nicht einfach 40 Zentimeter, 38 Zentimeter Erde oben.
Wahrscheinlich, weil das Englische nicht das Imperialmaß hat und nicht das metrische System.
Feet, genau. Danke. Ganz wichtiger Hinweis, weil als Anni das recherchiert hat, hat Anni das natürlich umgerechnet, weil Anni sich gedacht hat, ja, wie viel Fuß, keine Ahnung, wie viel Fuß soll das sein? Okay.
Also nochmal, wie tief sollten sie es jetzt einbuddeln?
1,20 Meter.
Ja, 1,20 Meter tief.
Genau, 1,20 Meter tief. 1,80 sind die Dinger hoch in Summe. Das heißt, 60 Zentimeter gucken über den Boden.
Ja.
Und dann kommen da nochmal fast 40 Zentimeter Erde drüber. Das heißt, du hast eigentlich so eine Hügellandschaft, oder?
Ja. Sag doch, Beutelsend.
Wahrscheinlich sind die 60 Zentimeter, die es noch über die Erde muss, wahrscheinlich halt auch zum Einstieg, weil irgendwie musst du da ja auch reinkommen. Also du buddelst ja keinen Tunnel von deinem Haus dahin. Das ist total schräg.
Ganz wichtige Frage, wurden sie dann verkauft oder als wurde das umgesetzt?
Die wurden verteilt, ja.
Okay.
Oder also kündigte an, tausende britische Haushalte auszustatten damit. Wir werden sehen, wie das umgesetzt wird, aber es gibt Fotos von diesen Anderson-Schutzräumen, die dann später als Gartenhütten verwendet werden oder als Schuppen.
Warum auch nicht?
Ne? Ja, ist ja Wellblech, ne? Kommt erstmal nichts dran. Ja, und die waren eben so konstruiert, das war ganz wichtig, dass sie von zwei ungeübten Personen einfach aufgebaut werden konnten.
Ideal für die Tolkien-Tage.
Neuer Zeltplatz-Kontingent. Ja, 2 Meter lang, da passt zumindest schon mal ein Feldbett rein. Aber ist halt schon, ne, also als Schutzraum für den Moment. Aber ob du halt unter Wellblech 60 Zentimeter über dem Boden wirklich vor einem Bombenangriff geschützt bist.
Ich glaube, da ging es doch eher mehr so um, wenn die Häuser getroffen werden, wenn Schutt runterkommt, also der Kraterauswurf.
Ja.
Also einen direkten Bombentreffer, da brauchst du ja einen Bunker für.
Ja, dann hilft dir das auch nicht mehr, das ist ganz klar. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, weil gerade so dieses runde Dach oder dieses angerundete, halbrunde Dach, das ich halt auf dem einen Foto gesehen habe, im Wikipedia-Artikel ist auch verlinkt, das hat mich durch dieses Wellblech total erinnert, als ich an der Somme war. und da ein Grabenabschnitt, ein Kommunikationsgrabenabschnitt, durch den höchstwahrscheinlich Tolkien auch durchgegangen sein wird als Zuständiger für Kommunikation, der war mit Wellblech halbrund abgedeckt als Dach, ne, dass man noch drunter durchgehen kann und dass man aber noch ein bisschen geschützt ist, einfach umherfliegendes Gestein und Schrapnell und was auch immer. Aber das fand ich sehr interessant, dass man da vielleicht den gleichen Gedanken auch mitgenommen hat oder so. Naja, also das auf jeden Fall schon mal für den Kriegsfall im Februar 39. Also man weiß in England auch einfach, was los ist in der Welt.
Beziehungsweise man sorgt sich einfach vor.
Ja.
Gut, am 10. Februar nimmt Tolkien an einer Sitzung teil vom General Board, wo er dann wahrscheinlich eben das nochmal vorstellt. Und er antwortet an C.A. Firth.
Oh, okay, ich habe was ganz anderes. Interessant, ja.
Und zwar, der zweite Absatz wird aller Voraussicht nach sein, dass er bei Allenden Unwin nachfragt, was er mit dem deutschen Verleger sei. Und
die
ob sie etwas gehört haben. Ja.
Oh.
Das ist die zweite Auslassung meiner Meinung nach. Denn der deutsche Verlag hatte versprochen, ihm dessen Übersetzung vom Hobbit zukommen zu lassen. Tolkien, ne, war ja des Deutschen im weitesten Sinne mächtig. Und Tolkien war halt eben besorgt, dass merkwürdige Dinge passieren würden mit den ganzen Namen.
Ja. Yeah.
Würde halt deshalb ganz gerne einfach einen Blick drauf werfen, ob er denn schon was vom deutschen Verlag gehört hätte.
Ach, wie krass. Wie cool ist das denn?
Wir wissen ja auch, dass Tolkien nachher ein Werk rausgebracht hat, wie welche Namen wie und warum zu übersetzen sind.
Ja.
Also meine These, erste Auslassung, schick Geld auch von Haut Mifflin. Zweite Auslassung, was mit den Deutschen?
Was mit den Deutschen? Guter Untertitel.
Okay, und was hast du dann für den 10.?
Ich habe was Trauriges, was Tolkien sicherlich auch traurig gemacht haben wird. Oder vielleicht tröstlich gesehen, vielleicht ist er auch okay damit. 10. Februar 1939 um 5.31 Uhr römische Ortszeit stirbt Papst Pius XI. Im Alter von 81 Jahren an einem dritten Herzinfarkt. Dieser Mensch hat zwei Herzinfarkte überlebt. In dem Alter. Und laut Wikipedia waren seine letzten Worte an die Menschen, die ihm in dem Moment seines Todes anwesend waren.
Jetzt verpasse ich die Fortsetzung vom Hobbit.
Genau, das wär's. Also diese letzten Worte, die soll er anscheinend klar und bestimmt gesprochen haben. Zitat: Meine Seele scheidet in Frieden von euch allen. Zitat Ende. Na, Tolkien als sehr gläubiger Katholik, dem der katholische Glauben Zeit seines Lebens Halt und Hoffnung und Mut gemacht hat, den wird das bestimmt traurig gemacht haben, aber wahrscheinlich hat es ihn auch getröstet zu wissen, dass er halt in Frieden gehen konnte, falls das in der Zeitung war oder so, könnte ich mir vorstellen. Und dass er ja jetzt auch, ne, in seinem Glauben bei Gott ist. Und so, aber klar, so eine Umbruchszeit von Papst auf Papst, das haben wir jetzt auch in unserer Lebenszeit schon ein paar Mal miterlebt. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes, was jetzt, ne, diese Konklave-Geschichte beginnt.
Ja.
Ja, das war's von meiner historischen Einordnung.
Kommen wir zum Fazit. Denk dran, einfach nur, was macht dieser Brief mit dir? Nicht wiederholen.
Ja, was nehmen wir mit? Bist zum Glück sowieso du dran dieses Mal.
Na, einfach so, wenn du das, also da ich ja mit was nehmen wir mit dran bin, würde ich einfach sagen, ich fand es einen So-Lala-Brief. Mir geht das Bauer Giles ein wenig auf die Nerven.
Oh nein.
Aber ansonsten ja, ein echt kurzer Brief. Also ich glaube, in der deutschen Ausfassung ist das keine ganze DIN A4, also keine A5-Seite. Nee, nicht mal ansatzweise. Also selbst wenn ich die Zusammenfassung von Carpenter mit reinnehme, komme ich nicht auf eine A5-Seite.
Ja.
Kurz, knapp, bündig, bisschen schlecht übersetzt. Also ein bisschen merkwürdig übersetzt.
Gehe ich mit.
Gerade so zum Schluss. Und ja, ansonsten ein Brief, der natürlich mal wieder tief blicken lässt und viel Raum für Spekulationen lässt.
Oh ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja, ich mag den Brief. Ich fand den sehr abwechslungsreich durch die verschiedenen Themenblöcke. Natürlich spekuliert man immer gerne, was die Auslassungen waren. Danke an der Stelle fürs Lückenfüllen, falls dem so war. Aber ich finde es einen guten Ansatz. Aus dem, was wir wissen. Wir erfahren ja doch, finde ich, sehr, sehr viel. Das fand ich ziemlich cool. Das, was du kritisierst, nämlich Farmer Giles, finde ich umso spannender.
Ja, aber es kommt halt auch in den nächsten Briefen vor. Also das ist halt so ein...
Foreshadowing.
Ja.
Wir versuchen ja, die Briefe für sich genommen anzuschauen.
Aber er kam auch in den letzten Briefen
auch
schon immer
im
vor.
Fazit. Ja, ich mag halt Bauer Giles. Ich fand das schön, dass er da halt auch so dran festhält, dass das Typoskript wieder gut bei ihm angekommen ist. Das fand ich einfach cool. Ich finde den letzten Satz wirklich bemerkenswert. Für sich stehend schon, aber in der Übersetzung im Deutschen, also das zusammen, fand ich, hat diesen Brief in der Analyse einfach nochmal spannender gemacht für mich.
Ja.
Ja, was nehmen wir denn mit, lieber Tobias?
Wir nehmen mit, dass Tolkien noch genauso alt ist wie im letzten Brief.
Schön, was hängen bleibt.
Ja, die wichtigen Fakten.
Ja.
Also wir kriegen mit, dass es bei Tolkien nach wie vor finanziell nicht rosig bestellt ist und der Tantiemscheck ein willkommenes Tintonikum ist. Und auch über seinen Gesundheitszustand erfahren wir ein wenig mehr. Die Grippe hat nicht viel geschadet, aber jetzt kriegt er Halsschmerzen.
Tudum.
Ansonsten, der, glaube ich, spannendste Block ist auch der kürzeste gefühlt. In diesem Brief ist nämlich die Aussage zum fertigen Herrn der Ringe, die er jetzt nicht nur abtippen lässt, sondern bis zum 15. Juni fix haben wird. Finde ich auch faszinierend, dieses fixe Datum.
Ja.
Nicht irgendwie bis Ende Juni oder Anfang Juli, sondern der ist der 15. Juni fix. Wahrscheinlich ist das wieder so ein Midterm oder irgendwas, was da dann losgeht als neues
Trimester.
Ja, neues
darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Ja, das stimmt. Bei Firth, laut Carpenter, schreibt er nur von Mitte Juni in der Einordnung.
Ja, und Tolkien, er sagt auch 15. ist Mitte.
Vielleicht will der einfach mal Klarheit haben, der Tolkien.
Weil wo er keine Klarheit kriegt, das geht aus diesem Brief nämlich auch hervor, ist die Geschichte mit Farmer Giles und die Fortsetzung, die er dann noch hätte, weil das Kapitel wäre ja etwas zu kurz. Oder die Geschichte wäre etwas zu kurz, besser gesagt. Und ja, er hätte da ja noch zwei weitere Storys, die er erzählen möchte. Und auch hier merken wir wieder in diesem Brief, wie sinnvoll es ist, das Englische daneben zu legen, weil im Deutschen ergibt der letzte Satz für uns beide keinen wirklichen Sinn.
Ja, das stimmt.
So. Das,
sehr gut,
das
vielen
ist die
Dank.
Zusammenfassung für mich aus diesem Brief.
Vielen Dank.
Und jetzt kommt ein Novum.
Ja.
Weil sowohl der nächste Brief als auch der Spoiler werde nicht ich machen, sondern die Anni. Weil es ist endlich wieder soweit.
Da, 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 da.
Wir haben einen Zusatzbrief.
Wupp, wupp. Zwei sogar.
Jetzt haben wir erstmal einen Zusatzbrief.
Jetzt haben wir erstmal einen. Genau, der nächste Brief in der neuen Ausgabe, mit der wir arbeiten, ist 36a an Michael Tolkien vom 1. März 1939.
Okay.
Und daraus habe ich einen Spoiler mitgebracht, weil ich mir den Brief schon mal angeguckt habe. Und ich habe den jetzt einfach mal in eigener Übersetzung, mangels einer offiziellen deutschen Übersetzung, übersetzt. Das war jetzt sehr oft das gleiche Wort. Zitat: Ich fahre am Montagabend oder Dienstagmorgen nach Schottland und ich habe diesen verdammten Vortrag noch nicht geschrieben.
Da,
Zitat
da,
da. Ende. Und ich habe sehr lange mit mir gerungen, aber wahrscheinlich würden wir das übersetzen mit verdammter Vortrag. Im Englischen heißt es Infernal Lecture, also der infernale Vortrag. Aber damit ist im Deutschen halt eher was anderes gemeint. Deswegen. Ja. Der nächste Brief, so viel sei verraten, macht mir enorm viel Mut für mein eigenes Leben. Ich ziehe da so viel daraus. Das tut mir richtig gut. Ich habe mich heute total gefreut. Ich versuche ja wirklich, die neuen Briefe erst zu lesen, wenn wir sie besprechen.
Ja.
Was mir teilweise so schwer fällt. Aber ich möchte da halt auch so ein bisschen mir selber auch so diesen ersten Blick noch bewahren. Oder das erste lesen. Ja, okay.
Vielen lieben Dank, ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich eine Ahnung, um was es gehen wird. Vor allem, wenn er nach Schottland fährt.
Genau. Das wird, ich glaube, das wird lustig.
Ich bin sehr gespannt. Wir beide möchten uns natürlich ganz herzlich bei euch allen bedanken, die uns hören und uns auch gerne Feedback schreiben, wie das geht, sagt Anni gleich. Aber ganz besonders bedanken wollen wir uns natürlich bei allen, die uns auch finanziell unterstützen, entweder durch einen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder aber, dann kriegt ihr auch noch ein Bonbon oder zwei oder drei extra im Jahr über Steady. Und ab dem zweiten Tier werdet ihr ja auch namentlich genannt. Und das sind in alphabetischer Reihenfolge Bass, Dagmar, Franz, Hexe, Kiki, Lukas und May, Monika, Regina, Sebastian, Stefan, Tammy, Thomas und Tim. sowie natürlich alle Personen, die jetzt gesagt haben, sie wollen explizit nicht genannt werden und natürlich auch alle aus den Tiers darunter. Wir haben noch ein bisschen Platz auf unserer Tanzkarte. Wir würden uns freuen, nachdem die ersten Leute auch schon ihr Unterstützung dann gekündigt haben, wenn wieder vielleicht ein paar neue dazukommen. Wir sind auch schon fleißig an Postkarten sammeln für die große Aussendung im Herbst. Mhm. Und wenn ihr sagt, ihr könnt uns finanziell nicht unterstützen, ist das überhaupt kein Problem. Wir machen das ja trotzdem weiterhin für euch alle kostenfrei zugänglich. Dann empfehlt uns vielleicht weiter, bewertet uns mit einem 4, 5, 6, 7 Sternen in eurem Podcatcher eurer Wahl oder schreibt uns auch gerne einfach ein Feedback.
Genau, das hilft uns nämlich auch einfach, um diesen Podcast immer weiter zu entwickeln und zu verbessern oder Stellschrauben zu stellen, wie auch immer. Das geht ganz einfach per E-Mail an feedback@tolkiens-briefe.de. Im Discord, da habt ihr dann natürlich noch den Bonus, dass ihr mit anderen diskutieren und euch austauschen könnt in Chatform. Das ist auenland.chat. Ihr könnt auch über unsere Podcast-Website tolkiens-briefe.de unter der jeweiligen Sendung Kommentare hinterlassen oder natürlich auch im Podcatcher eurer Wahl. Wie auch immer, das Feedback kommt zu uns. Wir freuen uns sehr darüber. Und die nächste Feedback-Folge kommt bestimmt.
War die nicht sogar schon geplant?
Die war schon geplant. Die ist geplant.
Ja, ja. Ich weiß gerade noch nicht mehr auf wann. Ich glaube,
könnte noch diesen Monat sein.
Ja. Also beeilt euch.
Ja. Soll ich nochmal lieber nachschauen?
Ja, mach mal, bitte.
Ja, ich mach mal. Der Kalender ist so voll. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Man sieht den Tag vor lauter Einträgen nicht.
Ja, so ungefähr. Man muss ja alles ausklappen, um alles lesen zu können.
3 Stunden später.
Haben wir den Termin, unseren eigenen von uns selbst, für Zukunfts-Tobias und Zukunfts-Anni auferlegten Termin wiedergefunden. Ein Hoch auf Aufnahmen, die alles festhalten. Ihr habt Zeit bis zum 28. Juni, das ist der Sonntag, Feedback einzureichen, das wir dann in der Woche drauf aufnehmen für die neue Feedback-Folge.
Genau, eigentlich war der 24. Juni eingeplant, aber wir mussten dann, weil wir am Wochenende nicht aufnehmen können, weil das Wochenende jetzt anderweitig geblockt ist, dachten wir, geben wir euch einfach 4 Tage extra Zeit, uns Feedback zu schicken. Und dann machen wir in der Woche drauf einfach die Aufnahme. Aber dann bleiben wir hoffentlich im 3-Monats-Rhythmus.
Ja. Und beim nächsten Mal wird dann gleich alles. Wir waren ja schon so gut und haben das ja schon alles eingetaktet und festgezurrt gehabt. Es hat's nur irgendwie nicht in den Kalender geschafft.
Gut. Dann sage ich vielen lieben Dank für das Erörtern und Kontextualisieren dieses Briefes, liebe Annika.
Danke auch dir, lieber Tobias. Ich möchte dir wie immer einen besonderen Dank fürs Wetter aussprechen, aber das wird langsam auch alt. Aber das ist einfach mal so schön.
Darf sie einfach sparen.
Ich habe daran trotzdem so viel Freude. Aber ich fand das auch dieses Mal auch besonders interessant mit diesem letzten Satz, an dem wir nur so ein bisschen rum analysiert haben. Das ist einfach das, finde ich, was es halt auch ausmacht.
Ja.
Und dass man eben nicht sowas alleine macht. Ne, jeder von uns beiden könnte diesen Podcast auch alleine bestreiten mit dem Wissen, was wir mitbringen. Aber das wäre ja richtig langweilig im Vergleich. Und deswegen vielen lieben Dank fürs Mitspielen.
Sehr gerne. Und dann verabschiede ich mich von euch Hörende da draußen und überlasse wie immer Anni die obligatorischen letzte Worte und Handlungsaufforderung.
Danke, lieber Tobias. Und danke an alle da draußen, die uns zuhören und die vielleicht auch selber mal zur Feder oder zum Stift greifen. Denn schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.